Diese Folge wird gesponsert von Fortimal. Hallo liebe Diätis, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Diet Your Brain, der Podcast von und für Diätassistentin. Ich freue mich riesig, nach der Sommerpause mit so einer besonderen Folge wieder zurück zu sein. Und wir starten jetzt auch schon ein bisschen früher, als ihr vielleicht gedacht habt, jetzt schon im August. Und zwar mit einer kleinen Neuheit. Ihr kennt ja vielleicht schon unseren Kooperationspartner Fortimal, die Trinknahrungsmarke von Nutritia, einem Marktführer im Bereich medizinischer Trinknahrung. Und Fortimal kommt jetzt im September mit einem brandaktuellen neuen Produkt raus. Also ein Produkt, was zusätzlich zu der aktuellen Produktbandbreite noch dazukommt, welches natürlich vor allem Trinknahrungsprodukte sind für Patienten mit krankheitsbezogener Mangelernährung, kommt jetzt was Nigelnagelneues dazu. Und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dabei. Am Ende gibt es noch eine ganz kleine Überraschung, die vielleicht für euch auch sehr spannend sein könnte. Aber wir haben jetzt in dem Interview nämlich die Möglichkeit, ganz viele Fragen zur Produktentwicklung zu stellen. Wie kommt man darauf, eine bestimmte Basis für ein Produkt zu wählen? Warum wurde diese Basis gewählt? Wie ist das neue Produkt einsetzbar? Für wen ist es geeignet? Und wie ist es überhaupt auch als Diätassistent und als Biologin in der Vermarktung eines solchen Produktes dabei zu sein? Und dafür hat uns Fortimal zwei Experten aus ihrem Medical Team zur Verfügung gestellt, die unsere Fragen zu der neuen Trinknahrung beantworten. Hallo ihr beiden, ich bin super froh, dass ihr da seid und ich glaube, es ist am besten, wenn du Sarah und du Robert euch am besten selbst vorstellt.
Ja, gerne. Also mein Name ist Sarah, ich bin Biologin, ich bin eigentlich also völlig fachfremd. Aber seit einigen Jahren im Bereich Mangelernährung, vor allem in der Onkologie unterwegs und seit jetzt 5 Jahren bei Nutritia und bei Fortimal vor allem. Mein Job nennt sich Medical Liaison Manager Onkologie, also ich bin so für den wissenschaftlichen Hintergrund bei der medizinischen Trinknahrung zuständig.
Ja, und mein Name ist Robert, ich bin Diätassistent von der Grundprofession, habe dann noch ein Studium in angewandter Ernährungsmedizin gemacht. Mal 15 Jahre in der Klinik selbst tätig, bin jetzt genau wie Sarah dann 5 Jahre beim Unternehmen, bei Nutritia und dort eben im Bereich der medizinisch-wissenschaftlichen Abteilung und du in dem Rahmen eben auch den Produktbereich Fortimal betreuen. Und nachdem Mangelernährung ja genau heute ja auch mit ein Thema sozusagen ist und es mich recht interessiert, berufsbegleitend, tue ich eben gerade meine Promotion in dem Forschungsschwerpunkt auch vollziehen.
Mega. Ich merke schon, ihr beiden seid genau die Richtigen für die Fragen, die ihr mir hier beantworten könnt, da ihr extrem viel Erfahrung sowohl in ernährungsmedizinischer als auch diätetischer Sicht habt. Dann würde ich sagen, dann stelle ich auch die erste Frage schon. Was ist denn eigentlich das aktuelle, neueste Produkt von Fortimal?
Ich dachte mir, dass das direkt als erste Frage kommt. Ja, also wir von Fortimal launchen Fortimal Plant-Based. Die erste rein pflanzliche Trinknahrung von Fortimal. Es sind tatsächlich keine Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs enthalten, also alles rein pflanzlich. Mhm. Und damit ist das Produkt eben auch noch vegan. Mhm.
Die meiste Standardnahrung von Fortimal ist ja vor allem milchproteinbasiert. Was ist denn jetzt der Unterschied? Du hast jetzt schon pflanzlich gesagt, wo finde ich den Unterschied?
Mhm. Also Fortimal Plant-Based enthält rein pflanzliche Proteine. Also wie du schon gesagt hast, im Gegensatz zu anderen Standard-Trinknahrungen, die Casein- und Molkeprotein-basierte Proteine enthalten, sind hier Proteinisolate sozusagen die Basis, die aus Erbsen und aus Soja gewonnen werden.
Mhm. Finde ich echt spannend, weil man merkt auch gerade so über die Studien und auch so über die Konsumenten, die Patienten, so die Nachfrage an pflanzlich basierten Nahrungsmitteln oder auch an der Ernährungsform, die pflanzenbasiert ist, steigt immens. Das ist ja auch mit Studien, ist das schon belegt. Wie kam es jetzt dazu, dass ihr gesagt habt, okay, wir machen jetzt Fortimal Plant-Based? Wie kommt man dazu? Wie macht man das?
Ich würde sagen, es ist tatsächlich, der Markt, ja, stellt irgendwo die Herausforderung und stellt die Anfrage vermehrt danach. Also interessanterweise würde ich auch sagen, über die Altersgruppen hinweg. Natürlich ist es so, dass die Motivation, die dazu führt, eine pflanzlich basierte Nahrung oder einer pflanzlich basierten Nahrung zu folgen, sicher unterschiedlich ist. Jetzt so aus dem klinischen Kontext ist es so, dass es ja Patienten gibt, ich denke jetzt gerade so ja, an rheumatischen Formenkreis beispielsweise, die auf tierische Produkte verzichten oder vielleicht eben reduzieren. Aber auch solche Patienten können natürlich ein anderes Krankheitsgeschehen entwickeln, wo Energie- und Nährstofflücken schlussendlich entstehen und eben der Bedarf für medizinische Trinknahrung entsteht. Und genauso ist es natürlich dann für ein Unternehmen, was sich auf die Fahne geschrieben hat, eben medizinische Trinknahrung, Produkte eben hiermit anzubieten, auch ja, diesen Sektor und diesen neuen Need sozusagen zu adressieren.
Wie erlebst du das, Sarah?
Ja, ganz ähnlich. Und ich kriege es auch ganz viel von meinen Kunden, was ja häufig Ärzte sind, aber auch ganz viele ErnährungsberaterInnen, die spiegeln mir das auch ganz stark, dass die Patienten wirklich schon gezielt ansprechen. Und ich glaube, ich gucke ja immer so ein bisschen aus der Sicht der Onkologie, weil das mein Tätigkeitsschwerpunkt ist. Mhm. Die Generationen, die jetzt so ins Erkrankungsalter kommen, sind eben auch nicht mehr die Kriegs- oder Nachkriegsgeneration, sondern jetzt langsam jüngere Patienten, die sich viel mehr mit gesunder Ernährung beschäftigen, die schon für sich immer den Schwerpunkt auf hohen Pflanzenanteilen, vielleicht nicht unbedingt strikt vegan, aber vermehrt pflanzenbasierte Ernährung gelegt haben und das dann in der Krebserkrankung noch umso mehr machen wollen, um sich da eben auch gut zu ernähren.
Ich würde auch sagen, die Frage des Trends ist jetzt eigentlich schon bei dem Konsumenten schon vorbei. Es ist mittlerweile so integriert, dass eigentlich das ein guter Start ist, daran auch zu arbeiten.
Ja.
Aber wie setzt man das um? Also wie passiert diese Entwicklung? Ist es dann so, da kommt jemand zum Chef von Nutrizia und sagt, hey, das ist meine Idee? Und dann sagt der Chef, ja, lass mal machen. Wie funktioniert das?
Ja, es ist schon ein bisschen, also manchmal passiert es, dass man eine gute Idee hat und das wird durch alle Hierarchiestufen bis ganz nach oben eskaliert. Aber meistens ist es tatsächlich so, wir haben also die Nutrizia als Gesamtkonzern weltweit, hat ein Forschungszentrum in Utrecht in den Niederlanden und da werden eigentlich diese neuen Produkte und Rezepturen komplett entwickelt. Und die durchlaufen dann auch verschiedene sensorische Testings, natürlich auch Patienten testen die Geschmäcker, es wird die Mundhaptik mitgetestet, aber eben auch die Rezeptur, also wie gut ist die Verdaulichkeit. Es gibt da so einen künstlichen Verdauungsapparat sozusagen, wo man an jeder Stelle unseres Verdauungssystems eine Probe ziehen könnte. Also jetzt hat die Nahrung den Magen durchlaufen, wir können eine Probe durchziehen und können gucken, wie weit sind die Proteine, die Fettsäuren und so, ne? Wie gut ist es verdaut worden.
Ja.
Das Gleiche können wir an verschiedenen Stellen des Darms nochmal entnehmen. Und können da, also das sind schon relativ komplexe Forschungsstadien, die dahinter stehen. Und da wird diese eigentliche Entwicklung vorangetrieben.
Ah, okay. Das hört sich wirklich spannend an. Ich wusste nicht, dass es künstliche Darmmodelle gibt, wo man die Resorption dann auch nachvollziehen kann. Das ist ja spannend.
Das ist richtig, richtig spannend. Ja, das ist, also ich war jetzt gerade relativ frisch da im Juni. Und das haben wir auch mit Kunden gemeinsam so eine Führung durch dieses Forschungscenter gemacht. Und das ist super faszinierend und spannend, was da so abläuft, ja.
Kann ich das dann nur mit Proteinen testen oder sehe ich da auch Kohlenhydratresorption und Fettresorption?
Also die Resorption tatsächlich nicht. Die ist ja auch mal ein bisschen davon abhängig, wie ist jetzt die Darmpermeabilität und so. Aber die, also wie stark die einzelnen Moleküle verdaut sind, kann ich da sehen. Ja. Na, also wie, ich kann ja zum Beispiel sehen, gerinnt das Protein in der Magensäure?
Ja.
Oder wird es wirklich gut zerteilt und es kommt auch nicht zu irgendwelchen Ansammlungen am Magenausgang, sondern es fließt geschmeidig durch.
Spannend.
So. Hat ja dann nachher für den Patienten den Effekt, es liegt vielleicht nicht ganz so schwer im Magen, sondern es wird einfach flüssig weiter durchverdaut. Ja, diese Dinge kann man da ganz gut nachstellen.
Wow, habe ich noch nie gehört. Entschuldigung, dass wir da jetzt abgedriftet sind, aber fand ich total spannend. Ich kann mir das gerade so ein bisschen auch so haptisch vorstellen, wie man dann irgendwie so Lipasen hinzugibt und sich das genauer anschaut. Oh, das ist super spannend. Das hört sich gut an. Ich wusste gar nicht.
Ist so ein bisschen so ein Nerd-Thema, aber Nerd ist ja voll meins und ja, es macht richtig Spaß.
Wir sind alle ein bisschen Geeks, wir geeken immer ein bisschen. Das ist schon okay. Okay, aber um jetzt vielleicht nochmal zurückzukommen, ihr hattet jetzt schon erwähnt, die Basis der Proteine von Plant-Based ist Erbse und Soja. Warum denn ausgerechnet Erbsen und Soja? Warum wurde sich nicht für Hafer als Basis entschieden oder Lupine oder etc. pp.? Wieso die beiden?
Es gibt natürlich, wie du schon sagst, verschiedene Ausgangslebensmittel, sage ich jetzt einfach mal, die als Proteinquelle genutzt werden können. Der Maßstab ist natürlich, eine medizinische Trinknahrung muss einfach eine hohe Proteinqualität liefern, weil das schlussendlich das ist, was ja häufig dem Patienten vor allem sozusagen fehlt und im Krankheitsprozess adressiert sozusagen dieser Proteinanteil ja das Gesamtgeschehen, also ist zentral. Unterschiedliche Lebensmittel, wissen wir als Ernährungsfachkräfte, haben natürlich unterschiedliche Aminosäurezusammensetzung, also im Anteil. Das ist ja häufig auch mit dem Thema, wie gleichwertig sind beispielsweise also Proteinquellen. Ja. Und in den Tests, eben da in Utrecht, hat es eben dann mit rauskristallisiert, dass diese Kombination aus eben Erbse, es sind 68% und 32% dann eben Soja, eben so hochwertige Proteinisolate, dass wenn man die miteinander kombiniert, dass man dann einfach eine sehr gute Ergänzung sozusagen dieser, wir kennen den Ausdruck auch limitierende Aminosäure, also wo irgendwo die Begrenzung stattfindet und hier eine sehr gute Ergänzungswert sozusagen mit einhergeht, sodass eine maximal gute Proteinqualität, Verfügbarkeit erreicht wird, die dann eben auch mit Standardtrinknahrungen, die eben dann auf Milchprotein sozusagen sonst basieren, also mit denen vergleichbar sind und da eben keine Nachteile entstehen, weil, wie gesagt, die Proteine, Menge ist das eine, aber eben die Qualität vor allem dann für den Patienten natürlich das andere. Ja, und so kommt es dann dazu, dass man in dem Fall eben sich die beiden Proteine zu nutzen gemacht hat.
Die Wahl der Aussuche für die Proteine liegt also in der biologischen Wertigkeit. Ist das richtig?
Genau.
Okay. Gibt es da dann auch manchmal Faktoren wie zum Beispiel Nachhaltigkeit oder aber auch Verfügbarkeit? Ich meine, Lupine ist ja zum Beispiel deutlich komplizierter anzubauen als Soja. Wird da sowas dann auch berücksichtigt oder spielt dann tatsächlich die biologische Wertigkeit die größte Rolle?
Jetzt sind wir ja sozusagen nicht aus dem Research Center, aber ich würde tatsächlich schon sagen, dass es eine Kombination ist. Ne? Also ich denke, es ist wichtig natürlich zu schauen, was ist auch verfügbar, was ist natürlich auch, wenn man in die Produktion geht, in der Masse dann verfügbar und kann auch den Qualitätsstandard halten. Ja. Ist ja wichtig, dass man da sozusagen auch dahingehend nachhaltig ist und sozusagen das Produkt dann eben entsprechend hat. Aber natürlich ist die Nachhaltigkeit, also gerade vielleicht auch, wenn wir über Soja sprechen, mit dem Punkt, dass für unser Produkt beispielsweise ja auch nicht der Regenwald abgeholzt wird, um jetzt hier Sojaplantagen sozusagen dann entstehen zu lassen, sondern dass wir die eben ja aus anderen Bereichen eben mit auch in Europa produzieren lassen können, wo ich sagen würde, das trägt dann dem Gedanken schon auch mit Rechnung.
Absolut. Okay, ich verstehe. Das macht auf jeden Fall Sinn, warum die Wahl so getroffen wurde. Vegane Ernährung an sich ist ja immer im klinischen Setting und auch so ein bisschen im diätetischen Setting recht umstritten gesehen. Also ich habe lange auch im klinischen Setting gearbeitet und bin auch mit Ärzten konfrontiert worden und mit PatientInnen konfrontiert worden. Und es ist ja dann immer so die Frage, wie schaffe ich die Balance zwischen Mangelernährung, Kaloriendefizit, dem extremen Metabolismus, der durch die Erkrankung zustande kommt. Habe ich denn ein vollwertiges Produkt? Kriege ich denn die Nahrung abgedeckt mit dem Plant-Based?
Ja, absolut. Also das ist uns natürlich auch total wichtig. Also ich meine, gerade Robert, der ja selber aus der Klinik kommt und ich, die viel mit onkologischen Patienten zu tun hatte, legen da schon einen sehr großen Wert auf. Und das Produkt ist komplett vollbilanziert, sowohl was die Mikro- als auch was die Makronährstoffe betrifft, sodass die Patienten sich da absolut gleichwertig es einsetzen können zu anderen Trinknahrungen, die schon auf dem Markt sind. Das hat 1,5 Kilokalorien pro Milliliter und ist somit hochkalorisch. Und es kann dann wirklich sowohl als ergänzend, also wenn noch ein guter Teil selber gegessen werden kann und man muss nur 300 Kalorien oder 600 Kalorien substituieren, kann man das super einsetzen. Man könnte es aber auch als wirklich vollwertigen Lebensmittelersatz komplett über den Tag verteilt einsetzen, weil es wirklich voll bilanziert ist. Und dadurch dann eben auch verordnungs- und erstattungsfähig. Das ist ja dann auch nochmal die andere Seite. Das ist für die Patienten ja auch ganz, ganz wichtig.
Ja, das stimmt. Das kriegt man meistens gefragt. Kann ich das dann auch rezeptiert bekommen? Ist es rezeptierfähig? Das ist ein großes Problem. Aber wenn man es richtig macht, kriegt man das auch hin.
Ja, genau. Das muss natürlich entsprechend dokumentiert sein, aber gerade bei den chronisch kranken Patienten ist es eigentlich kein Problem.
Das stimmt. Sehen wir auch immer so. Ich finde auch, solange man eine gute Begründung hat, und die ist ja meistens gegeben durch die Erkrankung oder durch die Mangelernährung, kann man da ja auch Gott sei Dank die Paragraphen auch nochmal aufs Rezept schreiben und dann funktioniert das auch immer ein bisschen flüssiger. Aber das gibt mir ein gutes Gefühl zu wissen, dass es rezeptierfähig ist und vollbilanziert ist. Das ist ja das, was wir auch suchen. Wir brauchen ja eine Ergänzung, wir brauchen ja etwas, was die Nährstoffe abdeckt, wo wir uns nicht extra noch Gedanken drüber machen müssen, was wir zusätzlich noch supplementieren. Ja. So eine voll ausschließliche Ernährung darüber ist wichtig.
Ja. Ich finde es auch vor allem für die Patienten wichtig. Also natürlich für euch oder uns als Therapeuten, gar keine Frage, aber ich finde auch, den Patienten sollte so viel wie möglich abgenommen werden. Die haben ja eh schon sehr viel im Kopf wegen ihres sonstigen Krankheitsgeschehens. Und wenn wir dann die Ernährung so einfach wie möglich gestalten können, also ich finde, das ist das Mindeste, was wir denen geben sollten sozusagen. Deswegen finde ich das eben auch einfach ganz wichtig. Also wenn die dann noch anfangen müssten, weiter zu supplementieren, noch andere Sachen addieren zu müssen oder sich an einen strikten Plan zu halten, um sich vollbilanziert zu ernähren, das wäre, glaube ich, sehr hinderlich.
Ja.
Ich würde tatsächlich, glaube ich, eins noch mit reinbringen, weil wir jetzt über die Vollbilanzierung, also Vergleichbarkeit auch von Standard bzw. dem Fortimer Plant-Based gesprochen haben, vorneweg mit der Proteinqualität, dass es natürlich auch der Fall ist, die Produkte müssen gut verträglich sein, damit die Patienten, die dann eben auch einnehmen können, eine Therapieadhärenz sozusagen gewährleistet ist. Und das ist beispielsweise auch was, um nochmal sozusagen den Schlag zur Forschung zu machen, wo wir eben im eigenen Produkt dann eben auch eine 4-wöchige Interventionsstudie beispielsweise haben laufen lassen und uns mit Patienten, die mit Risiko für Mangelernährung beziehungsweise mangelernährt waren, eben getestet haben, ob die Produktverträglichkeit eben auch mit gewährleistet ist, sodass man das eben dann auch gut im klinischen Alltag beziehungsweise im ambulanten Bereich dann eben auch anbieten kann.
Okay, bevor wir zu den Rezepten kommen und auch noch zu der Anwendungsbereich, ist mir im Laufe gerade aufgefallen, dass ich euch noch nicht gefragt habe, inwiefern ihr auch bei der Produktentwicklung eine Rolle spielt und was vor allem auch eure Aufgabe dabei ist. Könnt ihr mir das vielleicht noch verraten?
Ja, gerne. Also es war wirklich spannend. Ich habe ja vorhin schon gesagt, die Hauptarbeit wird ja in Utrecht, in dem Research Center heißt es bei uns, gemacht. Und da werden dann eben auch so Sensoriktestungen und so durchgeführt. Aber dann kommt eben auch irgendwann der Punkt, wo wir speziell für Deutschland wissen wollen, wie können wir es einsetzen, auch bei welchen Indikationen setzen wir so unsere Schwerpunkte, auf welche Kunden gehen wir besonders zu. Und da ist dann der Punkt, wo Robert und ich und auch unsere anderen Kollegen natürlich mit reinkommen. Das heißt, wir machen sogenannte Advisory Boards. Unter anderem haben wir das auch gemacht mit ErnährungsberaterInnen, wo wir wirklich Kolleginnen zusammengesucht haben, gemeinsam verkostet haben, getestet haben. Wir haben das aber auch mit Medizinern und MedizinerInnen gemacht. Dass wir uns da eben so das Feedback holen. Erstens, wie wichtig ist so ein Plant-Based-Produkt, aber eben auch, wie schmeckt es tatsächlich? Wie würdet ihr das annehmen? Was glaubt ihr, wie eure PatientInnen das annehmen würden?
Ja.
Ja.
Habt ihr das Gefühl, dadurch, dass du, Robert, Diätassistent bist und auch zusätzlich noch deinen ernährungsmedizinischen Background hast oder auch du, Sarah, dass du Biologin bist, dass ihr da ganz andere Zugänge habt, wenn ihr eure, ja auch so, ich sag jetzt mal, es ist ja ein bisschen eine Marktforschung auch gewesen jetzt an die ErnährungsberaterInnen. Habt ihr da Vorteile durch eure Ausbildung?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall nicht nur durch die Ausbildung, sondern ehrlich gesagt durch die Berufspraxis, weil sowohl wie bei der Sarah im Kontakt sozusagen mit Fachpersonen, aber auch mit Patienten und bei mir auch im klinischen Setting, das weißt du besser als alle anderen, die richtigen Fragen müssen gestellt werden, um sich sozusagen auf das Thema sozusagen zuzubewegen und eben das Gespür zu haben, wo muss man vielleicht dranbleiben, um rauszufinden, was ist wirklich die Motivation oder was ist die Barriere dahinter. Und so ist es natürlich auch bei der Entwicklung beziehungsweise bei dem begleitenden Launch bei so einem Produkt zu schauen, wo ist der Bedarf und wie kann man ihn passend adressieren.
Absolut. Ich glaube, es ergänzt sich auch immer ganz schön, weil ich sag mal, mit unserem beruflichen Hintergrund haben wir eben einen bestimmten Blickwinkel auf die Produkte, der wahrscheinlich sehr ähnlich zu eurem ist, weil wir gucken, werden die Patienten das trinken, werden die davon auch 3 Flaschen am Tag über mehrere Monate trinken, wie werden die Verordner das auch annehmen, so ein Produkt. Und dann ist es eben aber auch ganz wichtig, dass Kollegen aus anderen Abteilungen mit anderen Blickwinkeln gucken. Die das marketingtechnisch betrachten, die das vielleicht von der Seite der Gesundheitspolitik betrachten. Das gehört ja alles, fließt ja alles in so eine Produktentwicklung mit ein.
Ja.
Dass das so ja cross-funktional, sagt man ja, ist. Und am Ende wird dann hoffentlich ein gutes Paket raus. Ja.
Da zeigt es sich, dass interdisziplinäre Zusammenarbeit wirklich funktionieren kann.
Ja, und genau. Das ist ja immer. Ja, und wir brauchen sie an allen Ecken und Enden sozusagen, ne? Also wie bei der Produktentwicklung, aber wir brauchen sie auch im Krankenhaus oder in der Arztpraxis. Absolut.
Ja, ja. Stimmt. Das ist wirklich spannend. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, auf welcher Basis das Plant-Based funktioniert. Wir haben schon besprochen, dass es verordnungs- und rezeptierfähig ist. Wir haben darüber gesprochen, dass es voll bilanziert ist. Meine Frage ist jetzt, welche Geschmacksrichtungen haben wir?
Ja, das Fertimil Plant-Based wird es tatsächlich in 2 Geschmacksrichtungen geben, und zwar in Cappuccino und in Mango Maracuja. Also es wird einmal sozusagen Café au lait und einmal fruchtig. Tatsächlich, um wieder den Link zu gerade zu schlagen, ist es so, dass eben im Rahmen von der Entwicklung bzw. von den Tastings sich wie rauskristallisiert hat, dass es eben die Geschmacksrichtungen waren, die tatsächlich auch am besten angekommen sind. Und was soll man anders machen? Die liefern wir dann natürlich auch.
Ich finde es tatsächlich lustig, weil Cappuccino ist bei meinen Patienten immer der Renner gewesen. Deswegen habe ich mich schon gefreut. Ich wusste es tatsächlich schon, bevor du die Frage beantwortet hast. Aber ich habe mich sehr gefreut, dass es Cappuccino gibt. Und von Mango Maracuja, ich muss gestehen, ich habe beide jetzt auch getestet, war ich tatsächlich überrascht. Ich dachte erst, Cappuccino wird auch mein Favorit, weil ich bin absoluter Kaffee-Junkie. Kaffee ist mein Leben. Ja, Sarah, du hast nicht gelogen.
Sag ich doch.
Mango Maracuja.
Ja, es ist auch mein absoluter Favorite. Wir hatten ja schon im Vorfeld drüber gesprochen. Ich finde es einfach mega lecker und ich kann mir das total gut vorstellen im Sommer mit ein paar Eiswürfeln oder irgendwie nochmal mit anderen Früchten kombiniert. Super Ding. Ja.
Ja.
Richtig, richtig lecker. Aber Cappuccino ist auch lecker. Also gar keine Frage,
absolut.
Aber mein Favorite ist Mango Maracuja.
Hey, absolut. Kaffee, also Cappuccino ist ein, muss ich, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber ist ein Standardrenner. Funktioniert ja. Einfach. Ja. Aber ja. Tatsächlich, ich war bei Mango Maracuja sehr überrascht. Da war ich auch erst kritisch, weil ich so dachte, vielleicht ist es zu süß, vielleicht doch nicht. Und dann ja. Habe ich es probiert und dachte, ey, schmeckt wie ein Mangolassi, ich finde es super.
Ja, genau, das ist es halt, das finde ich auch. Und ich finde, man kann sich das einfach total gut vorstellen, auch irgendwie so über Milchreis oder so, ne? Also einfach so als Ergänzung auch zu anderen Lebensmitteln, weil es eben nicht so massiv süß ist und auch nicht so künstlich aromatisiert schmeckt. Ich weiß nicht, ich kann das auch ganz schlecht beschreiben, aber ich finde es wirklich richtig gut.
Mhm. Ja, ich habe mich auch, was ja auch immer so eine Angst ist, ist ja bei Geschmacksrichtungen, wie ist das mit dem Nachgeschmack? Wie ist dieses Mundgefühl? Das habt ihr ja auch schon erwähnt. Gibt es dann vielleicht doch noch im Nachgang, dass es dann doch bitter wird? Habe ich persönlich tatsächlich nicht festgestellt. Also, gute Arbeit. Und ich bin echt wirklich positiv überrascht. Was ist also dein, Sarah, dein Favorit kennen wir schon? Auch Mango, Maracuja. Robert,
absolut.
Welchen von den beiden findest du besser?
Tatsächlich ist es für mich der Cappuccino. Aber ich bin auch sehr aus dem Geriatrischen geprägt, wo es einfach, das ist ja häufig die Herausforderung in der Geriatrie, dass ja, ältere Personen die Zusatznahrung im Prinzip, die medizinische Trinknahrung mit in den Tag integrieren. Und da ist es tatsächlich ein Standard, einfach mit auf Station, die Kombination in den Kaffee, der einfach die Bitterstoffe sozusagen auch mit drin hat und hier eben mit der Trinknahrung mit dazu. Also es lässt sich schön verbinden und ja, und geht quasi in den Alltag mit rein. Und ich glaube, das ist, wir haben ja selten Patienten, die nur 1-2 Tage eine Trinknahrung benötigen, um ja da sozusagen ein Leck zu covern. Und es ist tatsächlich eine gute Möglichkeit, das, glaube ich, zu integrieren und eben damit die Therapieadhärenz, damit sozusagen substanziell was vorangeht für die Patienten, zu ermöglichen.
Nee, das ist auch ein guter Punkt. wie du schon sagst, in der Geriatrie, ich meine, der Geschmack von Kaffee ist vor allem für die ältere Generation was Bekanntes, was auch Besonderes immer noch. Und ich glaube, damit spricht man dann auch nochmal das Klientel einfach an, als wenn man dann mit sehr modernen, sehr fruchtigen Geschmacksrichtungen kommt, dass man sowohl für alt als auch jung, ich sag's jetzt genauso, einfach eine Alternative hat. Und zwar was jeder mag.
Also ich glaube tatsächlich, dass die Geschmacksrichtungen als solches eine gute Ausgangsbasis sind und die weniger geprägte Süßkraft genauso einfach von jung bis alt sozusagen breites Spektrum und die Einsatzmöglichkeit, also auch in der Verarbeitung, im Angebot, glaube ich, ganz gut ermöglicht. Mhm. Da sind wir natürlich auch gespannt. Zum Schluss haben wir natürlich auch entsprechende Rezepte mit aufsetzen und Möglichkeiten, aber sind natürlich auch gespannt, was die Leute im wahrsten Sinne des Wortes dann im Feld, eben auch die Ernährungsfachkräfte mit ihren Patienten daraus machen.
So, jetzt haben wir ja schon über Patienten gesprochen. Meine Frage wäre jetzt, welche Intention hattet ihr bei der Zielgruppe? Das ist ja auch sowas, was ja immer eine Rolle spielt. Für wen ist diese Trinknahrung geeignet? Und welche Zielgruppe hattet ihr euch so vorgestellt, die vor allem erreicht werden soll?
Also grundsätzlich ist das Produkt ja konzipiert, eben um sozusagen den Bedarf von Patienten mit PatientInnen mit krankheitsbedingter Mangelernährung zu adressieren. Das ist natürlich die Hauptindikation. Durch die Art der Produktkonzeption bzw. der nicht vorhandenen Inhaltsstoffe, beispielsweise eben keine Milchproteine, ist natürlich augenscheinlich klar, dass es sich natürlich für PatientenInnen, die eine Laktoseintoleranz haben oder vielleicht eine Kuhmilcheiweißunverträglichkeit, natürlich auch Match sozusagen ist. Daneben ist es, denke ich, auch manches Mal kriegt man ja zurückgespielt von Patienten, dass sie die Wahrnehmung haben von, es könnte vielleicht ein bisschen schleimig sein, gerade mit Milch, auch wenn die eben gerade höherkalorischen Trinknahrungen sind. Das entfällt hier, also da ist sicher auch eine gute Möglichkeit. Grundsätzlich ist natürlich das A und O, Patienten, die also ihren Energie und also die Makro- und Mikronährstoffe sozusagen decken möchten und müssen, um eben sozusagen den Genesungsprozess hier maximal zu unterstützen. Und dabei liefert es eben dann eine gute Alternative eben zur Standardtrinknahrung, beispielsweise jetzt das Fortimel Energy, das eben gleich auf dann mit den 1,5 Kilokalorien ist. Also da sind wir in einem Range unterwegs, wie man so schön sagt.
Das heißt, ihr habt eine vegane Standardtrinknahrung, die vor allem gut geeignet ist bei Laktoseintoleranz, aber grundsätzlich immer bei Mangelernährung, beziehungsweise um Mangelernährungsrisiko auch vorzubeugen.
Genau. Dass die dazu sozusagen noch pflanzlich ist und dass die vegan ist und dass man die auch bei Halal-Ernährung einsetzen kann, weil eben ganz rein pflanzlich, das sind alles Add-ons sozusagen. Das A und O ist tatsächlich, es ist ein Standard, der breit angesetzt werden kann. Und jetzt so mit dem klinischen Hintergrund muss ich tatsächlich sagen, ich weiß nicht, wie es den KollegInnen draußen geht, ist ja schon immer eine Limitierung in der Regel da, was das Produktportfolio in der Klinik auch angeht. Das heißt, wenn ich einen Standard, einen Hero haben kann, der einfach breit einzusetzen ist für verschiedene Patientenbedürfnisse. Ich sage jetzt einfach mal, was will man mehr? Ich glaube, das bietet gute Möglichkeiten.
Absolut. Sehr cool. Jetzt haben wir ja das Problem, dass die Trinknahrung immer einen Anspruch für den Patienten immer hat. Also es ist einfach so, wenn ich krank bin, dann habe ich ein bisschen weniger Appetit, mir geht es nicht so gut, ich will nicht so essen, das Trinken fällt mir manchmal auch schwer. Kann ich denn noch mehr machen mit der Trinknahrung? Also mir ist es immer wichtig gewesen, dass ich die Trinknahrung auch noch anderweitig verwenden kann, wie du jetzt auch schon mal Sarah gesagt hattest, ein bisschen was mit in Milchreis oder auch wie du Robert gesagt hast, mit in den Kaffee geben. Kann ich das denn mit der auch? Kann ich die einfrieren? Kann ich mit der zubereiten und kochen?
Ja, also das, die kannst du ganz normal einfrieren. Also ein beliebter Trick ist ja, Eiswürfel oder sowas aus der Trinknahrung zu machen. Also jetzt gerade im Sommer mit Cappuccino ist es übrigens sehr, sehr lecker, sich dann da noch ein bisschen Milch oder Pflanzenmilch drüber zu geben und sich dann so einen kleinen Eiskaffee selber zu machen.
Sprichst du da aus Erfahrung?
Ach, kaum. Ja, das ist wirklich schön. Also gerade, wo es jetzt so heiß und so schwül ist. Und man kann es aber eben auch erhitzen. Beim Erhitzen muss man grundsätzlich bei Trinknahrung, jetzt egal, ob es jetzt diese Plant-Based ist oder irgendeine andere, aufpassen, dass man sie nicht über 70 Grad erhitzt, weil sonst einfach das Protein ausflockt. Aber wenn man darauf achtet, dann kann man die auch zum Beispiel in eine Cremesuppe mit einrühren oder man kann sie auch in einem Pfannkuchenteig mit verbacken. Wir haben für Fortimil grundsätzlich auch so ein kleines Rezeptheft, was für die Patienten auch ganz schön ist, um ein bisschen Anregungen zu haben. Und das werden wir jetzt nochmal überarbeiten, damit da auch vegane Rezepte mit reinkommen.
Ah, toll.
Genau, dass man da nochmal so ein bisschen sich Anregungen holen kann, was kann man alles mit der Trinknahrung machen. Und das Einfachste ist halt einfach andere Früchte mit reinpürieren und das wirklich als so eine Art Lassi oder Milchshake sich nochmal zu machen. Das geht schnell und es ist wirklich lecker.
Ja, stimmt, das ist auch eine gute Idee. Immer so einen kleinen Smoothie noch dazu.
Ja, wirklich.
Vielleicht noch ein bisschen mehr Energie.
Ja.
Habt ihr es auch schon versucht anzudicken? Funktioniert das auch gut?
Man kann es auch andicken, ja. Also wenn man damit Konsistenzstufen erreichen möchte, das kann man auch machen.
Sehr gut. Das sind ja schon mal super Faktoren. Gut, dann würde ich sagen, ich komme zu der wichtigsten Frage aller Fragen in unserem Podcast. Und zwar, was darf in eurem Kühlschrank nicht fehlen?
Ja, also ich habe ja zu einem großen Teil griechische Wurzeln und deswegen ist in meinem Kühlschrank immer ein sehr, sehr guter griechischer Schafskäse und auch immer griechischer Joghurt mit leider immer 10% Fett, aber es ist einfach zu lecker. Ja, das ist immer bei mir.
Das ist doch vollkommen in Ordnung. Warum rechtfertigen wir uns immer für das Fett?
Ja, das ist so eine Angewohnheit, komisch, ne?
Berufskrankheit.
Berufskrankheit, absolut, ja.
Und bei dir, Robert?
Ja, lecker ist natürlich wichtig und das ist bei mir dann das Schlagwort. Also bei mir dürfen keine grünen Oliven fehlen und ein guter Gruyère, der gereift ist.
Oh, Oliven, ja, das ist eine gute Antwort. Da kann ich mich auch anschließen. Ich habe immer ein paar Oliven da, egal ob für einen Salat oder für doch mal einen Auflauf.
Genau.
Ja, super. Okay, ihr beiden, ich bedanke mich wirklich recht herzlich, dass ihr mir Rede und Antwort gestanden habt. Ich finde es wirklich spannend, dass ihr uns auch so einen Einblick geben konntet, wie das so funktioniert als Diätassistent, Ernährungsmediziner oder auch als Biologe, einen Einblick zu haben, wie eine Produktentwicklung steht und fällt und auch inwiefern wichtige Faktoren eine Rolle spielen. Ich finde, ihr habt das ganz toll gemacht. Ich bin richtig dankbar, dass ihr da wart. Vielen, vielen lieben Dank. Und wenn ihr noch irgendwas loswerden wollt, dann dürft ihr das jetzt tun.
Also von unserer Seite erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass wir da sein durften und dass du oder ihr uns die Möglichkeit gegeben habt, mal zu erzählen und dabei zu sein. Ich glaube, das war für uns auch persönlich total spannend. Also wann hat man schon mal Podcast-Interviews? Richtig, richtig cool. Und es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also ganz lieben Dank von meiner Seite.
Also ja, von meiner Seite natürlich auch einen ganz lieben Dank. Ein schönes Erlebnis, schön geführt, angenehmes Setting. Ist ja auch das erste Mal gewesen. Insofern, ja. Eine schöne Erfahrung und vielen Dank für die Möglichkeit, überhaupt sozusagen zum Thema reden zu können, gehört zu werden.
Kein nur zurückgeben, kein wirklich nur zurückgeben. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Ja, das war's auch schon wieder mit dem Interview. Vielen lieben Dank nochmal an Robert und Sarah, die uns so viele spannende Infos zu dem neuen Produkt von Fortimal zu Plant-Based gegeben hat. Wir freuen uns schon riesig, wie das Produkt vor allem bei euch ankommt, denn bei mir ist es schon super angekommen. Und falls ihr euch fragt, hey Lea, wie schmecken die eigentlich? Ihr erzählt die ganze Zeit davon, ich will jetzt selbst wissen, wie die schmecken, ob ich die auch meinen Patienten empfehlen kann und möchte. Und dafür hat Fortimal folgende coole Aktion jetzt mit uns gestartet. Und zwar könnt ihr euch eine coole Musterbox zukommen lassen. Und zwar sind beide Geschmacksrichtungen da drin enthalten, also sowohl Cappuccino als auch Mango Maracuja. Ihr könnt mir dann selber sagen, welche ihr besser findet. Dafür schreibt ihr einfach an die E-Mail-Adresse fortimal@danone.com mit dem Code plantbased23. Gebt dabei euren Namen und eure Adresse an, damit es auch den richtigen Leuten zugeschickt wird. Und dann, sobald die Musterboxen zur Verfügung stehen, seid ihr die Ersten, die eine erhalten und die Ersten, die plantbased auch mitprobieren. Wenn ihr Fragen zu anderen Fortimal-Produkten habt oder auch zu plantbased, könnt ihr euch auch jederzeit an die Nutricia-Produktberatung wenden. Die Kontaktdaten dazu findet ihr ebenfalls in unserer Beschreibung oder auf nutricia.de. Schön, dass ihr wieder nach der Sommerpause eingeschaltet habt. Wenn ihr Fragen an uns habt, könnt ihr uns schreiben auf dietyourbrain@web.de. Bisschen schneller sind wir auf Instagram. Danke, ciao!